Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 11. Dezember. Schön, dass du da bist. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Doch bevor ich dir darüber mehr erzähle, lass uns mal gemeinsam einen Tee trinken. Warte, ich habe hier meine Teekanne. Ja, diesmal bin ich tatsächlich ein bisschen besser vorbereitet. So, schenke mir einen schönen Tee ein, der mir hoffentlich nicht die Pfoten verbrennt. Einen Augenblick. Sehr lecker. Was ist denn das eigentlich hier? Ja, ich habe so zwei Teebeutel zusammengemischt. Das ist einmal ein Erdbeer-Orangentee und noch eine andere Teesorte. Und das andere ist ein Granatapfel. Also die Kombination schmeckt auf jeden Fall wie ich gut. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel über Tees geblubbert. Man könnte meinen, das ist ein Tee-Podcast. Naja, was habe ich heute mitgebracht? Heute habe ich ein Interview mitgebracht. Und zwar durfte ich vor ein paar Tagen mit einer Verlegerin sprechen. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Zum Schluss hörst du mich nochmal ganz kurz wieder. Bis dann.
Ja, hallo und schönen Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Ingrid und einige da draußen, einige wenige kennen mich als die Verlegerin vom Verlag Ohne Ohren. Ich habe 2013 den kleinen Verlag gegründet, damals übermütig mit 28 Jahren. Die mathematisch Begabteren unter euch dürfen jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Eigentlich bin ich Linguistin und mache viele seltsame Dinge nebenher, aber primär bin ich Verlegerin.
Sehr schön. Und da kommen wir auch schon gleich zur spannendsten Frage im Endeffekt. Was für ein Verlag ist das? Erstmal, der Name ist großartig. Ohne Ohren finde ich super. Ich musste dabei schmunzeln, als ich das schon ein, zwei Mal gelesen habe. Magst du ein bisschen was zu eurem Verlag erzählen?
Ja, total gern. Also wie gesagt, gibt's uns seit 2013 und der Schwerpunkt war von Anfang an die fantastische Literatur. Mhm. In der Gesamtbandbreite. Also von klassischer Fantastik bis hin über Horror, Steampunk, Dark und Urban Fantasy, Fantastik-Satire im Kurzgeschichten- und im Romanformat. Und später sind dann auch noch Novellen dazugekommen. Zum Namen, weil den viele witzig finden, der Claim war am Anfang elfenfrei seit 2013, weil wir tatsächlich diese Weltrettungsepik nicht drin haben und auch nicht die klassische Völkerfantasy. Das machen andere besser. Wir sind da eher so im charakterzentrierten Low-Fantasy-Bereich unterwegs.
Schön, das ist, ich finde es gut. Also im Endeffekt, man nimmt sich ja mit so einem Claim, nimmt man sich so ein bisschen zwar diese Ernsthaftigkeit raus, aber ich glaube, das wirkt dann aber auch noch ein bisschen sympathischer, wenn man weiß, okay, da nimmt sich ein Verlag nicht so bierernst, sondern eher im Sinne von, ah, da sind Menschen, die haben Interesse an Literatur, an schönen Büchern und da kannst du einfach mal gerne hingehen und ja, findest du vielleicht noch die ein oder andere Perle. Also finde ich spannend. Und wie kommt es denn, dass ihr denn euren Claim geändert habt?
Weil es einfach nicht hundertprozentig abbildbar ist, wo die Grenzen bei Fantastik verlaufen. Also es gab dann mit der Zeit natürlich auch Geschichten mit den Klassikern drin, also Elfen, Vampire etc. Der neue Claim, wenn man es so nennen will, lebt auch von einer gewissen Polemik. Wir sagen immer, wir machen das, was die großen Verlage nicht im Programm haben wollen. Also alles, was ein bisschen schräg ist, abseits vom Mainstream oder experimentell, das ist bei uns eigentlich zu Hause.
Finde ich cool. Also finde ich sehr, sehr sympathisch. Ich habe schon mal vor einiger Zeit in einer Folge auch schon mal darüber gesprochen, dass wir Menschen so sehr, ja, wir beschäftigen uns eher mit dem Bekannten. Das heißt, wir suchen uns Literatur aus von bekannten AutorInnen oder auch bekannte Themen, die da aufkommen. Und wir verpassen damit eigentlich vielleicht ganz häufig so ein bisschen die Chance, neue Werke einfach zu finden und so ein bisschen auch mal, ja, den klassischen Weg so ein bisschen zu verlassen. Und da seid ihr ja im Endeffekt eigentlich, ja, der ideale Ort, um Literatur zu finden, die abseits vom Mainstream ist. Finde ich eine gute Sache.
Jein, also Menschen leben auch ein bisschen von positiven Schubladisierungen. Das ist bei uns halt anstrengender als auch beim Großverlag, weil es ganz selten ist, dass wir ein Buch haben, das nur ein Genre abdeckt. Das
Ah.
mag zwar sein, dass ich dann am Stand stehe bei einer Messe zum Beispiel und sage, ja, das ist Science Fiction oder das ist eine Dystopie, aber das ist es bei uns selten ganz allein. Also es gibt Dystopien, die starke Horroranteile haben. Wir haben Science Fiction mit Krimi-Anteilen drin. Und da wird es halt dann so ein bisschen anstrengend zugegeben, das auch schlüssig zu erklären, damit ich niemandem das falsche Buch verkaufe. Also,
Okay, verständlich. Glaubst du, dass die AutorInnen sich damit schwer tun, ein Genre zu bedienen, oder was steckt dahinter? Hast du eine Idee?
es steckt halt dahinter, dass Menschen, die Geschichten zu erzählen haben, auch auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen existieren. Also ich glaube schon, dass die das gut können, sich auf ein Genre festzusetzen, aber es ist halt in so einem kreativen Wandel schon immer das Bedürfnis da, oh, ich möchte das jetzt ausprobieren und wenn es für zwei Kapitel ist oder ich hatte da diese und jene Idee und die weicht eigentlich vom Standardstrickmuster ab. Ja.
Ja, okay. Ich stelle es mir auch gerade auch sehr, sehr schwierig vor, wenn ich überlege, wenn ich eine Geschichte im Kopf hätte und ich die zu Papier bringen würde und ich mich auf ein Genre festlegen, also einen Weg festlegen würde. Ich glaube, ich würde ganz häufig da noch einen Punkt mitnehmen und dann wäre ich schon wieder in einem anderen Genre drin. Ja, ich stelle es schwierig vor.
Ja, auch von der lesenden Seite so ein
Ja.
bisschen, weil es liest natürlich jeder die Bücher ein bisschen anders.
Absolut.
Also wenn da eine Liebesgeschichte neben einer Science-Fiction-Geschichte koexistieren darf, die große Fans von dieser Love-Story sind, werden das fokussiert auf die lesen und es Romance nennen. Diejenigen, die halt mit Science-Fiction aufgewachsen sind, sehen Raumschiff und fressen sich daran fest. Also ja.
Stimmt. Ja, ist schon spannend. Also ich finde, das ist einfach das Tolle daran. Literatur kann einfach so viel. Es ist so ein unfassbar spannendes und breites Medium im Endeffekt, oder Medium, auf jeden Fall, es bietet so viele Möglichkeiten einfach. Das ist, finde ich, großartig. Wie bist du denn? Also du hast gesagt, du bist Linguistin eigentlich oder ursprünglich oder immer noch, habe ich das so richtig verstanden?
Das ist so schwierig. Ich habe so einen schrägen Lebensweg. Also ich habe Sprachwissenschaft studiert, aber mit dem Fokus auf Psycho- und Patholinguistik, also Spracherwerb und wie das schiefgehen kann, was so gar nichts mit Literatur oder nur am Rande damit zu tun hat. Ich arbeite im Brotberuf im Projektmanagement.
Gewillt, ja.
Was auch nur am Rande mit Literatur zu tun hat. Aber irgendwie muss ja die Katze essen und ich muss essen, das ist auch gut. Es greift schon alles sinnvoll ineinander, aber dadurch, dass ich halt auch schon länger auf dieser Welt bin, hat das die eine oder andere schräge Abbiegung genommen. Im Endeffekt in der Szene, wenn man es so nennen will, aktiv bin ich seit 2008. Eingestiegen als Autorin von Kurzgeschichten, irgendwann Debütroman, irgendwann miterlebt, wie meine Verlage schließen, sich verändern. Dann habe ich Bedürfnisse gespürt, was hätte ich denn gern anders als Autorin? Und dann bin ich halt ganz mutig, übermütig und voller Illusionen abgebogen und habe gesagt, ach, das mache ich jetzt selber. Also.
Okay, wow. Also Hut ab, ich finde es sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, beeindruckend auf jeden Fall. Dazu, du hast, das stotter ich mir gerade hier ein ab, aber was ich eigentlich so fragen wollte, ist, kennt man deine Kurzgeschichten oder deinen Debütroman?
Ich bezweifle es ganz stark, weil ich dann mit Verlagsgründung einfach zu schreiben aufgehört habe.
Ah, okay.
Mein offenes Pseudonym ist Mia Faber.
Mir Farbe.
Das existiert noch als Auslaufmodell irgendwo im Artscript Fantastik Verlag, der ja mittlerweile geschlossen hat. Da ist dann mein Debüt wieder erschienen, überarbeitet. Und im Amrun Verlag habe ich noch einen Roman. Sonst meine Herausgebenden zwingen mich manchmal dazu, eine Kurzgeschichte für eine Anthologie zu schreiben, wenn noch was Bestimmtes fehlt.
Spannend.
Aber ich laufe da ein bisschen unterm Radar. Also,
Okay. Ja, auch, aber auch interessant. Und du hast ja erzählt, dass du überlegt hast, dass du es irgendwie besser machen kannst oder anders machen könntest bei Verlagen. Wie Was hast du festgestellt, was läuft nicht so gut? Und was der, also Verlage haben geschlossen, hast du erzählt, so gewechselt haben. Aber was hat dich dazu veranlasst, es anders zu machen? Und was war das anders im Endeffekt?
Das waren ganz viele Dinge. Also ich habe das Bedürfnis gehabt, AutorInnen, die zum ersten Mal vor einem Buch veröffentlichen, stärker zu begleiten. Ich war damals noch jung, habe mich da relativ überfordert gefühlt, habe aber auch gesehen, dass gleichzeitig die Verlage auch mit der Situation überfordert waren. Also ganz oft waren das ja Verlegerinnen, die sehr gut waren in dem, was sie tun, aber die waren selbst niemals in dieser schreibenden Welt sehr intensiv. Und die konnten mit einer Nervosität vor einer Lesung oder der leichten Peinlichkeit, wenn die eigenen Eltern in der ersten Reihe sitzen, halt nichts anfangen. Und das wollte ich halt stärker begleiten. Und es war halt schon sehr in dieser Bubble, dieses High-Fantasy in einem Verlag mit Science-Fiction, Zielgruppenansprache, nicht eindeutig getrennt oder fokussiert. Das wollte ich besser machen. Das ist teilweise gelungen, teilweise nicht. Und es ist in Richtungen abgebogen, die ich mir am Anfang nicht hätte vorstellen können. Ja.
Okay. Also magst du zu dem letzten Punkt etwas, also ich hoffe, dass es nichts Negatives gewesen ist, in Richtung abgedriftet, die du dir nicht vorgestellt hattest?
Nee, nicht wirklich negativ, aber man lernt halt dazu, dadurch, dass mein Verlag lang ein Ein-Personen-Unternehmen war und jetzt sind wir stundenmäßig halt 1,5 Personen, was auch nicht viel ist, merkt man, wenn man sich zu viel in die AutorInnen-Richtung bewegt, kann man natürlich in Vertrieb und Logistik und Lesendenansprache dann weniger Zeit investieren. Okay. Also ich habe schon gemerkt, mir sind auch Lesende dadurch durch die Lappen gegangen, dass ich halt mehr Zeit dafür aufwenden musste, Personen erstmal da reinzuschulen. Das ist nichts Negatives, aber das ist halt, irgendwann steht man da mit der 80-Stunden-Woche und merkt, puh, also wird besser laufen, wenn ich den Fokus woanders gehabt hätte. Aber gleichzeitig will man das auch nicht, weil es so ein bisschen der Verlagspunkt ist, Leute als Sprungbrett da irgendwo hin zu befördern, wo sie weitermachen können.
Ja. Ich stelle mir das natürlich auch eine ökonomische Herausforderung vor, weil wenn man sich dann auf der einen Seite überlegt, da ist vielleicht ein Mensch, der gerade angefangen hat zu schreiben, vielleicht gerade eine interessante Kurzgeschichte verfasst hat, wo man merkt, da ist Potenzial, aber die Person braucht noch auf anderen Weise noch viel Unterstützung, stelle ich mir herausfordernd vor.
Ja, aber es ist auch bezaubernd. Also es gibt nichts Schöneres als AutorInnen, die einfach ganz neu da reinkommen mit all ihren Ängsten und Befürchtungen und dann läuft zum Beispiel die erste Lesung top.
Oh wow, ja.
Und das ist wunderschön, da steht man hinten und ich bin dann stolz wie so eine Mama, die gerade ihr Katzenbaby freigelassen hat und seit, ja.
Schön, ja, es wirkt so ein bisschen, als ob das ein einzigartiges Prinzip ist, weil ich habe so noch nichts davon gehört, dass sich Verlage so stark um ihre Schreibenden kümmern. Also und wenn dann nur, waren dafür spezielle Personen abgestellt, die das ganz engmaschig betreiben. Aber ein Verlag an sich, der so viel Wert darauf legt, ist mir fremd. Finde ich gut. Also
das kommt auch daher, es ist eine relativ unsichtbare Arbeit tatsächlich. Ah, also okay. Wenn jetzt du nicht danach fragst, glaube ich, erfährst du es auch nicht. Ich kenne ganz viele KollegInnen, die ihre AutorInnen bekochen und auf Lesungen fahren und zu Messen mitbringen etc., wo auch ganz intensiver Kontakt da ist. Ich möchte als positives Beispiel Thorsten Loof nennen, der macht das ja auch. Mhm. Und man sieht es aber vorne nicht. Was du vorne siehst, es kommen Bücher raus. Ist lesend da Leute und ab und zu steht da eine Person am Stand, die behauptet, ich habe das geschrieben.
Okay, sehr schön. Und dafür, deswegen ist es auch so wichtig, dass man viel mehr über Verlage erfährt. Und deswegen möchte ich dich auch gerne einladen. Kannst du mal darüber etwas berichten, wieso, wenn es etwas gibt wie einen klassischen Tag, wie sieht der bei dir aus im Verlagsbereich?
Puh, klassischer Tag.
Ich weiß, das ist schwierig, aber oder was so Aufgaben sind, die typischerweise, ja, das ist eigentlich nur das gleiche Wort, aber die häufiger vorkommen.
Also ganz häufig mittlerweile ist einfach der ganze bürokratische Akt, den darf man nicht vergessen. Also 1,5-Personen-Unternehmen bedeutet, was jeden Tag zu machen ist, ist ein gewisser Anteil Buchhaltung, Vertragsabschlüsse, E-Mails von DistributorInnen. Es hängt irgendwo ein E-Book fest oder es ist ein Preis eindeutig ausgezeichnet. Es muss eine Messe organisiert werden, sowas. Der zweite große Teil ist halt die Kommunikation mit AutorInnen. Die hängen da auf unterschiedlichen Stufen fest. Beim geht gerade die grafische Arbeit raus, kriegt einen Umschlag und Druckfahnen zur Kontrolle. Die anderen sind noch beim Vertragsabschluss. Bei den dritten gibt es halt irgendeine Frage, weil ein Buch gerade nicht verfügbar ist. Und das dritte ist dann die ganze Lesezeit. Also ich mache relativ viel vom Lektorat selbst, auch von der Auswahl. Was ich eigentlich jeden Tag tue, ist irgendwelche Angebote lesen, Ideen wälzen, mit AutorInnen oder potenziellen AutorInnen und da mal die Kreativmühle anwerfen. Lohnt sich das? Kann man das gut verkaufen? Wie möchte das aussehen am Ende? Und wann machen wir das? Also, ja, der Durchschnitt.
Okay, das klingt nach sehr, sehr viel Zeit.
Ja.
Also Respekt. Also das ist, also wie viele Stunden hat so deine typische Woche?
Um die 80 pro Job mit eingerechnet, also ungefähr 50 davon sind der Verlag.
Wow. Okay, nicht schlecht. Und zwischendurch versuchst du auch mal zu schlafen und zu leben.
Genau, ja. Also das funktioniert seit wenigen Jahren besser, weil ich Birgit an meiner Seite habe. Die kennen die Leute, die uns kennen, primär über Social Media. Die macht nämlich unsere schönen Postings und unsere Bilder. Die schickt mich auch gern mal ins Bett, wenn ich übertreibe. Und ist auch für unsere ganzen Bloggerinnen-Relations zuständig. Also
Schön.
macht es sehr fein.
Das finde ich gut. Hättest du dir jemals vorgestellt, dass du meinen eigenen Verlag haben könntest, dass du irgendwie was in diesem Bereich machen würdest?
Ja, weil ich bin da familiär vorbelastet. Mein Papa ist eigentlich gelernter Drucker und war dann lang selbstständig als Grafiker, mittlerweile ist er in Rente. Und er ist ein riesiger Druckmaschinen-Nerd, so kann man es eigentlich sagen. Also Handpresse, liebevoll gestaltete Dinge, er malt nebenher. Und ich bin da schon durch eine Familie, die immer viel gelesen und kreativ gearbeitet und vorgelebt hat, dass man selbstständig was machen kann, vorbelastet. Also das muss man ganz klar so sagen, ja.
Okay, also, ich muss behaupten, keine schlechte
Nee,
Vorbelastung.
überhaupt nicht. Also gerade da kommt so ein bisschen sozialer Aspekt rein. Also ich bin die erste in meiner Familie, die Matura gemacht und studiert hat. Und für meine Eltern war das ein unglaublich viel härterer Weg aus diesem Bereich, der so gern als bildungsfern bezeichnet wird, da was zu machen, was dann eher so ein, ja, immer noch ein Elitenprogramm ist, in Wahrheit, ja.
Ja, das ist beeindruckend. Hast du für dich, oder gibt es einen Unterschied zwischen der österreichischen Buchszene, Literaturszene und der deutschen Buchszene? Hast du da irgendwie was beobachtet, dass es da was, ja, was anderes gibt? Sind, ja, was, genau, was anderes?
Wie böse darf ich sein?
Gerne, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich, ja, sehr gerne. Der
Ja,
Böse
wir
ist
in
gewiss.
Wien sind ja gern böse, also wie man sprachlich hört, ich komme ja, also ich lebe schon lange in Wien. Die österreichische Buchszene, mir ringt das immer so ein bisschen Lächeln ab, ist schon sehr etepetete. Also bei uns ist strenger diese Grenze zwischen E- und U-Literatur.
Ah,
Wir
okay.
wollen uns da gegenseitig nicht anfassen. Science Fiction ist ein fliegendes Auto, hihi. Bis zu dem Moment, wo Mars Fantastic Verlag auch politisch präsenter wird und kritischere Dinge anspricht, dann kommt so der kleine Finger so rüber, wollen wir nicht doch mal auf jenes Literaturfestival gemeinsam gehen? Deutschland empfinde ich da als ein bisschen angenehm chaotischer. Also da, es wird generell sehr viel Buchzeug verschenkt, während Österreicherinnen wie so kleine Drachen auf ihrem Buchhort hocken und eigentlich nur für sich selber einkaufen, in meiner Erfahrung. Und die Grenzen sind ein bisschen verschwommener in Deutschland, dadurch, dass auf Messen alle auch immer so in eine Halle reingesteckt werden. Also du hast quasi keine Wahl.
Ah, okay.
du musst jetzt ein Stück weit auch mit den großen Verlagen, mit den Kinderbuchverlagen kuscheln, weil es gab nicht mehr Halle. Ja.
Okay, interessant. Find ich schön. Also das ist find ich gut. Man lernt halt vieles dadurch. Und ich muss gerade überlegen, wenn ich mit, ich habe das Glück, dass ich ein, zwei Freunde habe, die eine in Wien und eine in, jetzt haut sie mich, wenn ich das wieder vergessen habe. Ich habe es vergessen, tatsächlich. Gut, okay. Auf jeden Fall zwei Menschen, die in Österreich leben und die haben mir dann auch davon schon viel erzählt, wie sehr auch auf das Sprachliche auch geachtet
Ja.
wird. Dass es so richtige Feinheiten gibt. Und ich dachte immer, das wäre, naja, nach so ein, würde nicht so hundertprozentig stimmen. Bis mir das einmal aufgefallen ist, ich weiß nicht, in welchem Kontext das genau war, aber ich habe mich dann genau, ich habe meinen letzten Besuch in Österreich. Da bin ich in ein Geschäft gegangen und wollte mir dort habe ein Buch gesucht. Und ich habe den Namen, es war ein englischer Name, habe den Namen irgendwie falsch ausgesprochen.
Ui.
Ja, genau dieses Ui habe ich dann durch einen Blick habe ich dann zurückbekommen. Ich dachte, was habe ich denn gerade gemacht? Ich habe doch nur den Namen. Und das habe ich dann später der besagten Freundin dann erzählt und die sagte, ja, jetzt bist du offiziell in Österreich angekommen. Ich sagte, hä, wie? Das war sehr, sehr spannend. Also ich habe das nicht gedacht, aber klar, wenn natürlich so, wenn mit Literatur auch ein gewisses Prestige damit verbunden ist und so ein gewisses, ja, fast schon aristokratisches Gehabe damit irgendwie einhergeht, ja, verstehe ich, dass da sehr viel Wert auf jeden Fall drauf gelegt.
Ja, das ist auch so ein bisschen lustiger Erfahrungswert, weil primär haben wir ja Messen in Deutschland, weil in Österreich gibt's halt nicht viel oder gab nicht viel bis jetzt. Und der wienerische Dialekt wird dann in Deutschland eher als sympathisch wahrgenommen. So, ah, geh mal zu der Verlegerin, die klingt wie Falco, die flirtet mit dir, das ist total schön, die sagt zu jedem Schatzi. Und in Österreich ist das schwierig, weil Westösterreich und Ostösterreich ist so, für Personen aus Wien, mögen wir das? Ich weiß es
Ach, schön. Ja, du hast vorne von in deinem Verlag von so auch politischen Themen auch so besprochen. Und dass ihr euch mal auch an Sachen heranwagt, die jetzt nicht so in der Mode sind. Warum habt ihr das gemacht? Also du hättest dir auch sagen können, ich bin jetzt zwar Verlegerin, ich habe den Verlag und ich gebe Menschen eine Chance, die gerade ihr erstes Werk rausbringen, die aber vielleicht so in Anführungszeichen 0815 Science Fiction schreiben, also ohne die Menschen schlecht zu reden. Aber ihr habt euch ja schon vorgewagt. Ihr habt ja schon etwas gemacht, was ein bisschen politisieren kann.
Ich meine, das hat unterschiedliche Dimensionen. Also ein Verlag funktioniert ja, wenn er so klein ist, immer so ein bisschen wie die Person, die ihn leitet. Ich bin halt schon sehr, ich sag mal, am linken Ende von Österreich sozialisiert worden, bin selber queer, und war halt lang nicht mutig genug, mich da auch im geschäftlichen Bereich zu outen. Wo ich es dann gemacht habe, das war um 2014, 15 rum, habe ich gemerkt, ui, jetzt kommen die AutorInnen zu mir, die das auch selbst betrifft, weil sich die bei mir so ein bisschen sicherer fühlen. Und dazu kommt natürlich, das ist jetzt auch so eine bösartiges Statement, wie viele Verlegerinnen kennt man da? Da redet man jetzt noch gar nicht, gibt's was außerhalb von männlich und weiblich, sondern wie viele Frauen führen denn einen Verlag? Und dann ziehst du noch ab, wie viele Frauen gründen den, bevor sie 30 werden. Da reicht eine Hand locker. Und deswegen haben sich die Themen auch verschoben, weil einfach die AutorInnen in mir früher was gesehen haben, was ich noch gar nicht rausgelassen habe. Und dann habe ich gemerkt, das sind ja Sachen, die würde ich ja auch selbst viel lieber lesen. Und so ist das in der Mitte zusammengewachsen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch diese ganz klassische Science Fiction drin haben. Das haben wir auch. Aber die Mischung ist einfach so ein bisschen wilder geworden. Also,
Ja. Also, aber ist im Endeffekt, ist doch, wie ich, schön,
ja.
das ist, ich habe das im Interview mit Jule, ja auch, habe ich das auch so benannt, dass Menschen, die Werke schaffen, die anderen es dann ermöglichen, sie dort eine Heimat irgendwie zu finden. Und die gerade zeigen hier, du bist nicht alleine, du bist kein irgendwie nichts Besonderes im Sinne von Mensch schon, aber du bist kein Ausgestoßener, sondern du bist ein Mensch, der das gleiche Recht hat zu leben und zu existieren, wie jeder andere Mensch auch. Also ich finde es super, dass es so etwas gibt und dass du damit im Endeffekt, du hast mit deiner Tätigkeit ja scheinbar einen Platz geschaffen, wo Menschen sich dann wohlfühlen können.
Ja, sicher nicht alle. Also ich meine, es gibt genauso viele Leute, wenn man draußen fragt, die mich furchtbar unsympathisch und bedenklich finden. Das ist ganz normal. Aber gerade in der Fantastik, das ist eh das alte Klischee. Wir haben kein Problem mit fliegenden Häusern, mit Drachen oder sonst irgendwas. Aber warum, wenn es dann darum geht, jemand könnte schwul sein oder eine Behinderung haben, das ist natürlich dann völlig weit hergeholt, weil das existiert nicht. Und klar schreiben und lesen wir in dem Ereignishorizont, der uns selber umgibt. Also, wir sind ja alle keine Inseln.
Stimmt, ja. Aber dadurch werden natürlich auch Dinge sichtbarer. Damit wird auch entsteht eine Normalisierung damit. Und das ist das, was die ganzen rechten Faschos können, dass die Dinge versuchen zu normalisieren. Finde ich, dann sollen auch lieber die, in Anführungszeichen, guten Menschen dann auch irgendwie für sich vereinnahmen oder beziehungsweise schaffen. Was mich noch da interessieren würde, gab es nebst, dass Menschen dich irgendwie als irgendwie kritisiert haben, habt ihr gemerkt, dass es da generell einen negativen Vibe gibt, was dein Verlag anbetrifft?
Ja, aber den gibt's zugegeben auch bei jedem Verlag. Also bei mir ist es halt ein bisschen einfacher, einen Grund zu finden oder einen Angriffspunkt, weil den einen geht's halt zu weit. Die sagen, uff, oh, da ist schon ordentlich feministisch. Und den anderen geht's halt nicht weit genug. Die sehen halt dann die Schwächen, wo man sagt, man hat sich mit dem Thema nicht gut genug auseinandergesetzt. Und da gibt's Reibungspunkte. Das ist auch eine Art Gewalt, über die man reden muss. Meiner Meinung nach ist das auch so ein bisschen mitgewachsen, weil der Online-Bereich halt sehr präsent wurde. Weil man großer Fan von diesem freien Internet, wo Menschen herumwurlen dürfen und machen, was sie wollen. Das ist leider auch ein bisschen in negative Richtungen abgedriftet. Und man merkt halt, dass auch Vorstellungen dahinter stehen. Bestes Beispiel ist, am Anfang wurde ich halt gefeiert, so, ah, oh, die dynamische Jungunternehmerin, das war immer die Standardbezeichnung, 28-jährige gegründet Verlag, ganz super. Und mittlerweile ist das so gekippt in die kinderlose, frustrierte Feministin, die immer noch Bücher macht. So.
Oh wow, okay.
Und ich sitze so davor, ja, ich mein, gut, jede Werbung ist gute Werbung, aber ist natürlich hart, wenn das innerhalb von 12 Jahren so die Kurve kratzt. Also.
Ja, okay. Wie gehst du da für dich mit um?
Mit einer ordentlichen Portion Ignoranz mittlerweile. Also valide Kritik versuche ich zu sehen, wo es geht, umzusetzen und zu sagen, ja, kann man sich damit auseinandersetzen. Aber wenn es so in die Richtung geht, dass ich spüre, die Person mir gegenüber projiziert gerade nur die eigenen Probleme auf mich, dann sage ich, ja, gut, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr.
Ja, gut. Ja, gute Herangehensweise, glaube ich.
Danke.
Kommen wir nochmal zu deinem Verlag zurück. Ihr macht zwei Besonderheiten, die ich, so muss ich gestehen, vorher noch nicht gelesen habe. Die eine Sache ist ein Konzept, bitte korrigiere mich gleich, weil ich das definitiv falsch aussprechen werde. Du weißt, glaube ich, worauf ich abziele, ist Libro Sospenso.
Libro Sospenso, ja.
Ja, genau. Kannst du das erklären? Weil ich kannte es vorher nicht.
Okay, das ist eine ganz furchtbar frech geklaute Idee, die ich aus Italien habe. Ich mag ja, dass das Urlaubsland sehr gern so Klischee-Österreicherin-mäßig so am Strand im Sommer aufgewachsen. Und dort kann man in Kaffeebars reinmarschieren und da hängt dann so eine Tafel oder ein Zettel, das bereits für Kaffee vorbezahlt wurde. Und das Schöne dran ist, ich kann dort ohne Geld meinen Espresso kaufen und es ist jetzt egal, aus welchem Grund ich gerade kein Geld habe.
Okay.
Entweder weil ich wohnungslos bin, weil ich meinen Geldbeutel im Stress daheim vergessen habe, das hinterfragt niemand. Andere Gäste haben diesen Kaffee vorfinanziert. Die sagen zum Beispiel, ich hätte gerne einen Espresso, der kostet in Italien oft 1 Euro. Sie geben 2 rüber und sagen, Ja, der zweite ist Sospeso. Also der ist vorbezahlt für eine andere Person. Und das haben wir jetzt mit Büchern gemacht. Sprich, man kann in unseren Shop gehen, Libro Sospeso kaufen, von 1 Euro bis Open End und finanziert damit die Buchkäufe von anderen Menschen. Da ist ein Pool vorhanden, da sind momentan, lass mich lügen, 350 Euro drin. Eine andere Person landet im Shop, hat gerade nicht die Finanzen für Bücher und kauft sich einfach aus dem Pool ein Buch.
Okay, was für ein cooles Prinzip ist das denn bitte?
Danke.
Also das ist, wie ich, ja, finde ich sehr, sehr gut. Also ja, ich bin ein bisschen sprachlos, weil, also ich habe das gelesen und als ich zum allerersten Mal auf eurer Verlagsseite war, übrigens alle Links dazu und alles, was wir besprechen, findet ihr auch in den Shownotes. Und ich war erst ein bisschen unsicher, ist das jetzt hier ein Betrug, ist das ein Scam? Weil das kann doch nicht sein, dass ein Verlag Geld verschenkt.
Nein, tun wir ja nicht. Die Bücher sind ja bezahlt.
Ja, genau. Aber beim ersten Augenblick war das so, als ich das so ein bisschen gelesen habe. Und dann habe ich ein bisschen weiter und dann, ja. Also ich finde das ein sehr, sehr angenehmes, sehr tolles Prinzip und ein sehr altruistisches Prinzip. Es ist ja.
Ein Gedanke.
Wie wird das angenommen? Also von beiden Seiten.
Das ist ein bisschen so das Traurige, lustig. Ich bin sehr dafür kritisiert worden. Es waren Menschen ganz besorgt und haben mir geschrieben, die Leute wollen dich dann nur ausnehmen, die bestellen sich dann 10 Bücher, obwohl sie das Geld eigentlich haben, etc. Und es hat sich genau das Gegenteil herauskristallisiert, nämlich, dass ich vermehrt E-Mails kriege mit, darf ich auch 2 Bücher haben? Darf ich auch eine Buchbox haben? Und Leute, die mir lang und breit erklären, das ist, weil meine Waschmaschine kaputt ist. Und das, ich erkläre denen dann immer, das ist nicht nötig. Im Pool ist was drin. Und egal, warum du gerade kein Geld hast, du natürlich verdienst du auch 2 Bücher. Jeder verdient die Bücher, die er gerne lesen möchte. Das ist kein Problem. Die Leute haben tatsächlich eine sehr große Zurückhaltung, was Geschenke zu kriegen.
Mhm.
Aber es zahlt effektiv niemand in den Pool ein, glaube ich, der selbst das Geld nicht hat. Bestes Beispiel, wenn ein Buch bei uns 17,49 kostet, geben die Leute dann einfach 20 und ja, der Rest landet im Pool. Das ist wieder ein E-Book oder ein Vierteltaschenbuch. Es muss nicht viel sein, das ist das Großartige dran.
Das finde ich sehr, sehr schön. Also das ist, wie ich ja, eine tolle Möglichkeit, weil wie häufig habe ich schon erlebt, dass ich muss zugeben, wenn ich Bücher kaufe, kaufe ich es halt überwiegend mit Karte und da kann ich dann schlecht irgendwie aufrunden. Also wenn ich in irgendwelchen Läden bin, aber natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, hier runde das doch eben auf, sagen, ein Buch kostet dann jetzt von 17 Euro dann oder 17,99 €, sage ich ja okay. Wenn das Geld dann gut im Pool zu Gemüte kommt, sage ich, runde doch auf. Und wenn das Geld automatisch dahin gehen würde, ich glaube, das würde ich ziemlich oft machen. Also
ich bin ja auch der Meinung, wenn wir schon das altruistische Prinzip nicht sehen will, natürlich ist es für uns als Verlag gut, weil es werden potenziell mehr Bücher an Leute verteilt, die sie sonst nicht lesen würden.
Ja, ja.
Und hier in Wien haben wir zum Beispiel ein Restaurant, das funktioniert nach dem Pay-as-you-wish-Prinzip. Ja. Und während Studiezeiten sind wir alle dorthin gerannt mit unseren letzten 3-4 Euro und haben urgut gegessen. Wir haben es uns aber gemerkt und Jahre später, wo wir mehr Geld hatten, sind wir auch mit mehr Geld dahin gegangen. Und das Leben ändert sich nur mal. Und selbst wenn heute jemand auf Libro Sospeso die Bücher kauft, heißt das ja nicht, dass da vielleicht in 3-4 Jahren dann nicht ein guter Job ist und die Person das wieder an andere Leute zurückgibt oder sich selbst Bücher kauft.
Stimmt.
Ja.
Und es ermöglicht einfach, dass das Wissen nicht hinter so einer ja finanziellen Barriere im Endeffekt steckt. Das ist ja noch, das ist doch viel, viel cleverer.
Und das ist ja das, was Fantastik in der Essenz kann. Wenn ich die besorgte E-Mail kriege, oh, meine Waschmaschine ist kaputt, mein Konto ist leer, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Das ist ja der Moment, wo ich vielleicht dieses Buch brauche, weil es meine Freizeit ist, in der ich ein bisschen abschalten kann vor dem ganzen Scheiß.
Ja, definitiv. Ja. Finde ich gut. Sollten viel mehr Verlage machen, meiner Meinung nach. Also das ist ein schönes. Hast du da eigentlich schon mal irgendwie die Rückmeldung von anderen Verlagen bekommen?
Ja, ich verstehe es auch. Es war für uns steuerlich auch ein Kraftakt. Also das ist ja Vorbereitungszeit. Wie machst du das, dass es legal ist, dass du es ordentlich abrechnen kannst? Ich verstehe es, dass das nicht überall und für jeden möglich ist. Viele haben keine Shop-Lösungen, die es gut zulassen. Ist auch für Verlage eine finanzielle Frage. Wir hatten da sehr viel Glück mit einer extrem netten Finanzbeamten, die uns tatsächlich dazu beraten hat. Und dass unsere Shop-Lösung das sowieso hergegeben hat. Also, ja.
Spannend. Apropos Shop und Geld verdienen im Endeffekt ist, ihr habt noch eine zweite Besonderheit. Und zwar, ich hatte mir das aufgeschrieben, dass ihr legt auf faire Verträge und arbeitet ohne Druckkostenzuschuss. Kannst du erklären, auf der einen Seite, was ein Druckkostenzuschuss ist für die, die das nicht wissen, und erklären, wie im Endeffekt, ja, wie es dann auch gelingt, dass ihr damit ökonomisch stabil lauft oder im besten Fall sogar Gewinn macht?
Also Druckkostenzuschuss, das ist vor allem an die neuen AutorInnen da draußen eine große Warnung. Es gibt Verlage, die sagen, ja, wir nehmen dein Buch, ohne es gelesen zu haben, gib uns 10.000 Euro und wir drucken das Ding. Verlag kommt aber eigentlich klassisch von Vorlegen, das heißt, der Verlag sollte zumindest das Risiko tragen und meiner Meinung nach das Buch gelesen haben, weil der Effekt davon ist, dass da Menschen mit ihren unlektorierten Autobiografien in traurigen Ecken auf Buchmessen stehen, um 10.000 Euro leichter sind und niemand das Buch kauft, obwohl versprochen wurde, dass es der nächste Fitzek wird. So. Da gibt es unterschiedliche Wege und das muss nicht mehr der Verlag sein, was du mit den 10.000 Euro treiben kannst, was auch ein Buch bringt und besser funktioniert. Und bei uns, da muss ich auch dazu sagen, faire Verträge bedeutet immer so fair, wie es innerhalb von einem System, das seine Probleme hat, möglich ist. Der größte Unterschied zwischen uns und zum Beispiel großen Verlagen ist, wir binden niemanden für die 70 Jahre Urheberrecht. So optimistisch ich bin, dass ich 120 werden will, einfach nein. Das ist nicht sinnvoll. Wir haben bei Kurzgeschichten auch keine Exklusivverträge. Das heißt, wenn AutorInnen sagen, ich möchte das Ding auch noch in einer anderen Anthologie raushauen oder in dem Best-of von mir, ja, gern. Warum nicht? Und einen Druckkostenzuschuss unter Anführungszeichen hat jeder Verlag, auch ein Kleinverlag. Sprich, im Kleinverlag werde ich viel mehr Marketing selbst machen müssen als Autorin. Das ist meine Zeit, für die ich nicht bezahlt werde. Ich werde wahrscheinlich auf Lesungen keinen Reisekostenzuschuss bekommen oder irgend sowas. Also investiert wird immer von den AutorInnen. Sei es Zeit, Reisekosten, Mühe, Sorge etc. Das ist im Kleinverlag viel schlimmer als im Großen, glaube
Okay, ja.
Aber wir versuchen die Leute halt nicht auf ewig zu binden. Wenn AutorInnen sagen, ich hätte gern meine Theaterrechte für mich, weil ich in dem Bereich tätig bin, sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwas dagegen spricht. Also wir sind da flexibler in dem, was wir AutorInnen an Rechten abnehmen oder wiedergeben. Also,
Schön. Merkst du, dass zu euch ja AutorInnen kommen, die sagen, bei anderen Verlagen würde ich gebunden werden, bei euch habe ich die Freiheit?
ja, merke ich auch. Es gibt ja auch welche, die aus dem Großverlag wieder zurückkommen zu uns.
Ach.
Oliver Plaschka ist da ein gutes Beispiel, der dann einfach das Bedürfnis hatte, wieder ein bisschen kleinteiliger zu arbeiten, ein bisschen persönlicher und oder mal zu fragen, ob es eine illustrierte Variante geben kann. Das ist im Kleinverlag leichter. Dazu bin ich aber auch immer transparent, weil du vorher Kosten und Wirtschaftlichkeit angesprochen hast. Ich sage neuen AutorInnen immer, wenn die Verlegerin keinen Porsche fährt, wirst du wahrscheinlich im nächsten halben Jahr nach der Veröffentlichung auch keinen fahren. Also.
Schön. Okay. Halten wir fest, wir müssen gucken. Also solltest du mal irgendwie gesehen werden, wenn du mit dem Porsche rumfährst, dann ist der Verlag durch die Decke gegangen.
Genau, ja. Ich glaube nicht, dass ich der Typ dafür bin, aber es wird Zeichen geben. Also wenn sich die Anzahl der Hauskatzen plötzlich sehr vermehrt oder ja.
Schön, okay. Ja, finde ich. War dir das immer wichtig, dass du, wenn du einen eigenen Verlag hast, dass der fair ist, dass es nicht eine aus, nicht ein rein ökonom, ein neuer ökonomischer Betrieb wird, der ökonomisch ist falsch, aber ein rein auf Gewinn orientiert ausgerichteter Verlag, oder ist das gekommen?
Nee, ich bin schon so reingegangen. Also ich habe ja nie aufgehört, für meine Brötchen nebenher zu arbeiten. Obwohl es Zeiten gegeben hat, da wäre es wahrscheinlich gegangen. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil es auch mit Selbstausbeutung zu tun hat. Aber das betrifft VerlegerInnen wie AutorInnen. Die wenigsten gehen rein wirklich mit der Bestseller-Illusion. Die wissen, dass es harte Arbeit ist und man wird bezahlt wie man eine Parkuhr in einem Land, in dem Parken sehr wenig kostet. Das ist traurig, weil ich würde mir eine andere Welt wünschen und ich glaube, das ist der Ansatz. Kunst und Kultur sollte viel stärker gefördert werden, damit sie von selbst läuft. Beispiel Irland. Momentan haben wir da das, ich glaube, es ist noch ein Experiment, bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen. Ich glaube, dass die Selbstausbeutung summa summarum dazu führt, dass ich irgendwann zum Schreiben aufhöre oder zum Verlegen, weil das Leben mich so stresst, dass ich nicht mehr kreativ arbeiten kann. Das sollte irgendjemand abfedern. Weil sonst geht uns ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft verloren.
Absolut, ja. Das wär traurig, dass das, ja, nee, das, so eine Welt möchte ich mir persönlich nicht ausmalen, in einer Welt, wo kreative Menschen, ja, da, ich weiß, dass kreative Menschen ganz, ganz, ganz häufig Existenzängste haben.
Ja.
Und ja, wenn man sich überlegt, dass wir Menschen doch auch den Menschen, die das Glück haben, dass es ihnen finanziell okay geht oder sogar besser geht, dass selbst die überlegen, kaufen sie sich jetzt ein Buch oder gehen sie in ein Theater, was Summe X kostet. Wenn man sich dann aber im Nachgang tatsächlich die Gedanken damit macht, dass von dieser Summe X bei den Menschen, die das geschaffen haben, im Endeffekt fast gar nichts übrig bleibt, ja, es ist traurig. Also, das ist
Ja.
schon. Nee, so eine Welt, das ist für mich zu viel Dystopie, das ist für mich zu
Ja.
gruselig.
Ja, und es ist auch so ein bisschen furchtbar, weil wo landen wir, wenn das einfach mit solchen Kosten nur noch verbunden ist? Welche Stimmen haben wir dann am Ende? Dürfen dann nur noch reiche Leute Bücher schreiben? Was werden dann für Geschichten erzählt? Ich meine, ich sage nicht, dass reiche Leute nicht auch mal ein Buch schreiben dürfen, aber ich möchte nicht nur reiche Leute haben, die Bücher schreiben. Ja.
Und ich, nee, da würden, nein, also wenn ich mir überlege, ich hatte das irgendwie schon mal so in einem anderen Interview schon mal gesagt, dass ich mich ertappt habe, dass in meiner kleinen Bibliothek, da sind ganz, ganz, ganz viele Bücher von privilegierten Personen, würde ich mal so ausdrücken. Und eher wenig Bücher von marginalisierten Gruppen oder von Menschen, die ja nicht den, also ich habe verhältnismäßig wenig Indie-Bücher, obwohl ich viele Indie-Bücher lese und viele AutorInnen da auch irgendwie unterstützen möchte, aber es ist trotzdem immer noch im Gesamtumfang ist es doch noch etwas weniger. Und wenn das noch weniger würde, naja, dann wäre das ziemlich langweilig, weil irgendwann ist der x-te Krimi geschrieben, der ist x-te Science-Fiction-Roman ist geschrieben worden und das x-te Fantasy-Buch ist geschrieben mit dem gleichen Plot. Das
Ja.
nutzt sich dann doch auch irgendwann ab. Deswegen, also wir sollten viel mehr kleine Verlage unterstützen, Indie-AutorInnen unterstützen und im Endeffekt einfach mal so ein bisschen unsere gewohnten Fahrwasser verlassen. Weil wir wissen ja nie, was uns auf der anderen Seite erwartet. Und da würde mich interessieren, wie siehst du, also, was wolltest du, als du deinen Verlag gegründet hast, nebst, dass du den Menschen unterstützen wolltest, was wolltest du damit erreichen? Also was war das übergeordnete Ziel, abseits der AutorInnen zu unterstützen?
Ja, in mir schlummert halt auch rollenspieltechnisch eine kleine Bardin und ich finde halt nichts besser, als wenn Menschen gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und eine gute Geschichte hören.
Schön.
Also es ging mir immer um die Geschichte, die raus muss und wo ich glaube, dass da draußen zumindest einen Menschen gibt, der da mit einem Tränchen sitzt und sagt, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Also das war eigentlich so das Primärziel neben AutorInnen Unterstützung.
Okay, das finde ich sehr, sehr schön und sehr löblich. Und da kommt dann auch schließlich auch eine andere Frage gleich mit an. Wie sehen denn die Idealen, wenn es so etwas gibt, LeserInnen aus oder KundInnen bei dir aus?
Das sind immer die, die zu mir am Stand kommen und sagen, eigentlich lese ich das noch nicht. Und dann sage ich, noch nicht. Also ich wünsche mir da so ein bisschen mehr Offenheit, dass man vergisst, dass man eigentlich nur Krimis liest. Weil ich bin der Meinung, in der Essenz, Lesende lesen gern Geschichten, die gut sind. Die irgendeinen Punkt haben, wo sie abgeholt werden. Und das ist selten bei Menschen auf ein Genre beschränkt.
Stimmt. Ja.
Also ich bin im Zweifel, wenn man sich's leisten kann als lesende Person. Und es gibt ein Ding, das mich an dem Buch gerade anspricht, auch wenn sich's völlig von einem anderen unterscheidet. Probier's aus.
Stimmt. Man kann ja immer noch sagen, nö, hat mir nicht gefallen, aber wenigstens ausprobieren, ja. Da hast du recht. Find ich gut. Was liest du denn aktuell so?
Das ist ein bisschen wild im
Okay.
Endeffekt. Ich habe gerade einen Roman beendet, der eher so in diese Thriller, fast magische Realismusgeschichte tendiert hat. Das war The House in the Pines von Anna Reyes. Fand ich sehr cool, bis auf das Ende, aber ich bin da auch schwierige Zielgruppe. Und ansonsten lese ich halt, wenn es Herbst und Winter, gerne Lyrik. Da bin ich ein großer, großer Fan von Georg Trakl tatsächlich. Und das ist gerade so meine Bettlektüre.
Schön. Nicht gut. Das heißt, die bei du könntest auch House in the Pines auch empfehlen und die Lyrik von Georg Trakl könntest du auch unseren HörerInnen empfehlen.
Ja.
Okay,
Ja.
das ist doch eine schöne Sache. Ich habe mir das beides mal hier aufgeschrieben, weil das sind beides, House in the Pines kenne ich tatsächlich noch nicht. Und Georg Trakl, irgendwas in meinem ganz tief im Hinterkopf, irgendwas klingelt da, aber ich komme leider nicht ran und weiß ja nicht, was da klingelt. Da werde ich auch noch mal gucken, ob da irgendwas mir ja bekannt vorkommt.
Ganz bestimmt, also wenn du die Songtexte von Das Ich vielleicht kennst, die haben viel expressionistische Lyrik als Basis verwendet, also jetzt gerade Gottfried Benn und Georg Trakl.
Okay, ich muss da noch mal tiefer eingehen. Das wird auf jeden Fall, da werde ich auf jeden Fall noch was mit zu tun haben. Mich wird tatsächlich noch ein, zwei Sachen wichtig, die ich ganz spannend finde. Ihr wart ja mal, oder am Anfang eurer Verlagsentwicklung hattet ihr euch ja auf E-Books spezialisiert. Warum E-Books?
Ich liebe E-Books. Also ich wohne ja relativ kleinteilig. Das heißt, die Wohnung ist irgendwann voll, wenn man viel liest. Und wenn man nicht 10-mal in der Woche den Weg zur Bibliothek antreten möchte. Mit den Jahren, ich sehe auch nicht besser. Das heißt, bei manchen Dingen bin ich ganz froh, wenn ich die Buchstaben etwas größer machen kann.
Okay.
Und ich finde es halt eine bequeme Variante. Und damals war die Preispolitik auch noch eine solche, dass alle E-Books eigentlich wesentlich günstiger waren als der Print. Das macht es ein bisschen einfacher, da Buchbudget zu haben. Und verlagsseitig, ich hatte am Anfang halt keine Ahnung, verkaufen wir 100 gedruckte, 500, mehr, weniger. Und das E-Book war so ein Vorfühlen. Wie groß ist denn unsere Zielgruppe? Wie viele Leute fragen nach einem Print dazu? Und so haben wir uns halt rangetastet an halbwegs korrekte Zahlen.
Okay. Bevorzugst du einen speziellen Anbieter von einem E-Book-Reader oder bist du da, wie gehst du da vor?
Ich habe einen Tolino, der ist schon ziemlich alt, aber der einzige Grund, dass ich den habe, ist, dass er wasserdicht ist und ich gerne in der Badewanne lese. Also.
Okay, das hat einen Vorteil, das ist mit normalen Büchern ein bisschen schwierig.
Ja, außer es sind sowieso schon die liebgehabten Welligen, dann nimmt man sie da auch mal mit, aber.
Ja, oh nee, oh Gott, nee, das wäre, glaube ich, grausam, wenn eins meiner Lieblingsbücher, das sieht sowieso schon auseinandergeflattert aus, wenn das auch noch Wasser abbekäme, das wäre, glaube ich. Nee. Hast du denn eigentlich ein Lieblingsbuch?
Das ist echt
Ich
schwierig.
weiß, eine ganz gemeine Frage.
Ah, ich sage immer, Bücher haben Lebensphasen. Also ich finde, eins der großartigsten, unterschätztesten Bücher ist Die Armageddon Rag von George R. Martin. Weil ich finde, er kann alles schreiben außer Fantasy. Und sonst muss ich ganz klischeemäßig zugeben, als Kind war es lange Zeit Die Welt von Michael Ende. die mich begleitet hat. Richtig doll sozialisiert worden bin ich dann mit den russischen Science-Fiction-Romanen. Also Stanislaw Lem, Eden ist einer meiner allerliebsten. Und ich habe sogar auf den Arm tätowiert ein Zitat aus Fahrenheit 451, was nach wie vor eins meiner Lieblingsbücher ist. Also, ja.
Okay, kann ich, ja. Ich bin beeindruckt, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die das Werk gelesen haben. Also, nicht echt. Ja, das, ja, verstehe ich total. Sehr schön. Okay, finde ich gut. Gefällt mir. Kannst du noch mal, ich springe jetzt mal wieder zurück zu deinem Verlag, weil ich es einfach noch so unfassbar spannend einfach finde. Also wenn du, was sind so die Dinge, die dich am meisten einfach nerven im Endeffekt? Das ist zwar keine schöne Frage, aber einfach um so ein Gespür dafür zu bekommen, was du als Verlegerin eigentlich alles machen musst. Was sind so die Nerven?
Bürokratie nervt. Das wusste ich zwar von Anfang an, dass die auf mich zukommt, aber es wurde halt mit den Jahren mehr, weil wenn wir in Österreich eins gut können, ist es das.
Können wir in Deutschland übrigens auch.
Ja. Und auch so eine durch den Online-Bereich befeuerte Mentalität der ständigen Erreichbarkeit. Das nervt mich wirklich.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, das kann ich mir durchaus vorstellen. Hast du denn oder erlebt ihr das im Verlag, dass euch Bücher eingeschickt werden, die offensichtlich von KI geschrieben worden sind?
Ja, mittlerweile ja. Also im Moment haben wir ja die Manuskriptannahme geschlossen. Wo es uns dann eher trifft, ist bei Kurzgeschichtenausschreibungen. Zum Glück ist KI noch nicht so gut, als dass man es nicht erkennen würde. Das kann sein, dass wir da auch in Fallen tappen. Ist uns auch im Illustrationsbereich schon passiert, wo wir uns noch nicht genug damit beschäftigt haben. Aber das ist ein Problem, weil wenn ich für eine Ausschreibung plötzlich statt 150 Einsendungen 500 kriege,
Oh, jo.
Weil sich viele berufen fühlen, ChatGPT zu bedienen und nicht einmal rauslöschen, dass es ChatGPT gemacht hat.
Igitt, ja.
Ja, dann wird es halt mühsam, weil ich muss den Be Beitrag ja trotzdem aufmachen, schauen, kontrollieren, bewerten und ja, das sprengt jede Kapazität.
Das ist, da, ja, ist eine Pest. Da ist etwas, da wurde die Büchse der, sprichwörtliche Büchse der Pandora geöffnet und aber wie beurteilst du überhaupt KI ist, weil, also KI ist nicht an sich, sondern die Technologie. Ist sie ein Werkzeug? Ist sie nur problematisch? Wie siehst du das aus zweierlei Sicht, aus der Sicht einer Autorin und aus der Sicht einer ja einer Verlegerin?
Das deckt sich eigentlich größtenteils, weil ich sehe es sehr kritisch und differenziert mittlerweile. Ich finde es ultra scheiße, dass sich KI an den urheberischen Werken von KünstlerInnen bedient und da froh zugreift. Das ist aber nicht die Schuld von den KI-Systemen, sondern dass wir als Menschheit da in der Verwendung ein bisschen falsch abgebogen sind, wie halt so oft. Es hätte ein wunderbares Tool sein können, gerade wenn man in den Bereich geht, Leuten mit Behinderungen, mit Leseschwächen etc. das Ganze ein bisschen zugänglicher zu machen. Aber wir haben es einfach völlig, ja, pardon my French, verkackt am Weg.
Ja, okay. Ja, das ist. Glaubst du auch, dass es mit den Jahren noch schlimmer wird oder gehst du von der Trendwende aus, dass sich das verändern wird? Positiv.
Schwierig zu sagen. Ich wäre gern optimistischer, was das angeht, aber wir sind da so weit fortgeschritten, im mangelnden Respekt der Urheberinnenschaft anderer, dass die Reise ganz eindeutig nicht ins Positive geht gerade.
Ja, ich befürchte es halt auch. Ich habe letztens ein Werk aus dem Penguin Verlag gelesen und die haben auf der allerersten oder zweiten Seite haben sie tatsächlich drinnen stehen, dass sie hiermit bekannt geben, dass alle Werke nicht über eine KI ausgelesen werden dürfen und verarbeitet werden dürfen und so weiter. Ob das was bringt, keine Ahnung. Aber ich finde, es ist ein Statement, es ist eine Aussage. Wenn es gerade so ein großer Verlag macht.
Ja, das ist schon gut. Also wir wissen ja selber nicht, wo die Reise hingeht. Es gibt ja zig Gesetzesentwürfe und Ansätze und das ist ein bisschen das Problem am Büchermachen. Es ist ja kein schnelles Medium. Und die Menschen dahinter sind dementsprechend auch manchmal sehr entschleunigt. Ja, schwierig.
Ja, apropos Schnelligkeit, wie lange, also wenn ich jetzt ein, also gesetzt den Fall, ihr würdet Manuskripte jetzt annehmen. Ich hätte ein Manuskript geschrieben, würde das an euch weiterleiten. Wie würde der Prozess aussehen und wie, also was würde das an Zeit in Anspruch nehmen?
Meinst du jetzt die Zeit für dich persönlich oder bis zur Erscheinung vom Buch?
Beides.
Beides, okay. Also, du schickst das ein, das passiert bei uns, wenn es offen ist, über ein Formular, wo du schon Dinge angibst, wie du genannt werden möchtest, welches Genre du dem selbst zuschreibst, und das ist erstmal eine Leseprobe von bis zu 30 Seiten und ein Exposé. Da teilst du uns möglichst großflächig mit, wer ist die Zielgruppe, wie fängt es an, wie ist die Mitte, wie endet es, wie schätzt du es selber ein. Im Idealfall melde ich mich dann 1 bis 2 Monate später, manchmal länger. Ich habe es gelesen und möchte jetzt das Gesamte lesen, weil es mir gefällt. Dann dauert es noch mal ein paar Monate, dann habe ich das Gesamte gelesen, hat mir gefallen, du kriegst ein Ja. In den nächsten Wochen folgt dann der Vertrag, den darfst du lesen. Das ist sehr zeitaufwendig, weil zwischen 8 und 12 Seiten. Den unterschreibst du und wir einigen uns auf ein Veröffentlichungsdatum. Das ist zu dem Zeitpunkt etwa 1 Jahr bis 1,5 Jahre entfernt. Dann geht der ganze Prozess los. Ich habe den Vertrag. Wir machen uns ans Lektorat, ans Korrektorat. Ich baue dir ein Trello-Board in dem Fall, wo du schon einmal deine Ideen ablegen kannst. Hast du Lieblingsfarben fürs Cover? Hast du eine Vorstellung, wie das aussehen soll? Und dann arbeiten wir 1 Jahr sehr intensiv dran, den Text fit zu machen, ihn mit einem Klappentext, einem Preis, einer Ausstattung zu versehen. Das passiert in 3 Durchgängen. Also das erste ist mal so ein grobes Lektorat mit, sagen wir mal, stimmt das Pacing, ist es zu lang, zu kurz, zu mittel etc. Das zweite ist der Feindurchgang, wo es dann auch den Rechtschreibfehlern etc. zu Leibe rückt. Und das dritte ist, du kriegst die Druckfahnen, also sprich die PDF, wie das fertige Buch aussieht mit den gesetzten Überschriften etc. Genau, das ist eigentlich so der längste Prozess. Je nachdem, wie kritisch man selbst als Autorin ist, versenkt man da schon einmal gut Stunden im Rahmen eines ausufernden Nebenjobs. Weil nebenher dann die ersten Marketingideen, halbes Jahr vor Erscheinen wird das Buch angekündigt, eine Vorbestellaktion gemacht, dann setzt man sich irgendwann mit der Frage auseinander, was ist ein gutes Erscheinungsdatum, um dich zu Preisen einzureichen? Die haben ja meistens Fristen. Geht das überhaupt? Welche kommen in Frage? Und da geht ganz, ganz, ganz viel Palaver hin und her, bis der Tag kommt, an dem hoffentlich, und das ist auch noch nicht gesagt, die Druckerei pünktlich liefert, die Ingrid im Hintergrund das E-Book fertig gebaut hat, und dann geht's an die Öffentlichkeit. Und dann ist man halt abhängig von der Solidarität von Autorenkolleginnen oder bereits begeisterten Lesenden, die das dann in den Äther hinaustragen und sagen, ein neues Buch wurde geboren, bitte bestellt es. Ja.
Okay, wow. Das ist.
Und das ist sehr verkürzt, also da fehlen viele, viele Schritte jetzt noch dazwischen.
Nicht schlecht. Und ihr bekommt, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr bekommt das Geld, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, oder gibt es da auch irgendwelche entsprechenden und anderen Modalitäten?
Meinst du jetzt von AutorInnenseite oder wie als Verlag?
Ihr als Verlag.
Also erst einmal gibt es da gar kein Geld. Also, weil ich schieße ja den Druck und meine Arbeit und so alles mal vor und hoffe dann, dass sich das Ding verkauft.
Okay, und dann ist
Also, ja.
okay, ist das dann abhängig von einer gewissen, also werdet ihr prozentual beteiligt oder gibt es dann einen Festbetrag oder wie ist das geregelt?
Nee, es ist im Endeffekt so, also das Buch wird gedruckt, das Buch wird vertrieben und verschickt. Wenn ich Versandkosten, die Tantiemen für die AutorInnen, die Werbung, alles abgezogen habe, bleibt pro Buch so ein kleiner Centbetrag für den Verlag.
Okay, das ist interessant. Und wie viel bleibt dann roundabout bei einer Autorin?
Ungefähr das gleiche wie beim Verlag. Du kannst beim 15 € Taschenbuch damit rechnen, dass vielleicht summa summarum um 1 € rum bei Autorinnen landet und beim Kleinverlag.
Das ist echt, also geht es wie ich nur über Masse.
Ja.
Okay. Wahnsinn. Also schon.
E-Book ist ein bisschen besser. Also,
Okay.
ja.
weil da dieser ganze Prozess rund um Produzierung von Büchern und Ähnlichem, weil das nicht und Lagerung von solchen Sachen nicht stattfindet.
Genau.
Okay.
Das auch und weil die Konditionen selbst bei den großen Plattformen fairer sind. Also da schaut am anderen Ende mehr raus. Das sage ich ganz offen und ehrlich, wenn wir eine Kiste Bücher an den Großhandel schicken, geben wir da zwischen 40 und 50% Rabatt.
Wow.
Weil wir das müssen, sonst sind wir nicht sichtbar auf Amazon, auf Thalia oder sonst wo. Also das ist erst einmal weg.
Krass. Das ist eine Hausnummer.
Ja, und dann zahlen wir aber auch noch den Versand.
Okay. Ja, wow. Und wenn ihr das wenn ihr es als E-Book rausschickt, wie viel im Endeffekt bleibt dann für beide Parteien roundabout?
So tatsächlich ein bisschen mehr als die Hälfte.
Okay. Das ist tatsächlich, verstehe ich dann, dass das doch schon ein bisschen attraktiver ist. Gibt es da auch die, ich muss sagen, ich habe hier zwar, wenn ich jetzt rechts an meinem Schreibtisch vorbeigucke, grinst mich ein alter E-Book-Reader zwar an, aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen Purist. Ich lese doch lieber die Papiervariante, auch wenn ich das ähnliche Problem habe, was du angesprochen hast mit Platzmangel und so weiter. Aber bin da auch noch, ich bin wieder, das ist ein alter Kindle und ich bin nicht im Amazon-Game drinne.
Ah.
Deswegen ist das Ding eigentlich mehr. Ja, es ist mehr Attrappe, glaube ich. Aber wie siehst du diese Verzahnung im Endeffekt eigentlich auch? Also wenn man dann bei den großen Händlern dann sitzt, dann gibt man ja solchen großen Plattformen logischerweise Futter. Und diese großen Plattformen, also man könnte von so einem moralischen Dilemma sprechen. Ist das etwas, was ihr als Verlag auch sagt, ja, das muss man aushalten? Oder sagt ihr auch, ja, wir überlegen uns auch, ein E-Book über andere Wege zu verkaufen?
Wir machen das ja sowieso schon immer. Die Lesenden, die darauf achten und die die Alternative haben und die Möglichkeiten kaufen eh bei uns im Shop oder auf der Messe oder holen es direkt in Wien bei mir ab. Da bleibt bei den meisten bei den AutorInnen und bei mir hängen. Das ist super. Ein Stück weit, ich verstehe es. Amazon, wenn ich schnell was brauche und mir keine Gedanken machen will, ist das Einfachste. Das ist, wir haben halt schon auch ein bisschen das Problem, dass Menschen auf eine positive Art und Weise da faul sind. Das verurteile ich nicht. Also ich würde niemandem den Vorwurf machen, Amazon zu benutzen, weil es da ist. Ich mag nur nicht, dass wir es so groß haben werden lassen. Ja.
Ja, verständlich. Sehr, sehr spannend. Also, wenn du heute den nochmal an derselben, im selben Weg wärst, wie du, als du 28 warst, also vor einem Jahr wahrscheinlich, würdest du heute nochmal einen Verlag, einen Kleinstverlag starten?
Ja, würde ich.
Okay. Was würdest du anders machen? Oder gäbe es etwas, was du anders machen würdest?
Ja, also mit der heutigen Erfahrung schon. Ich würde das Portfolio von Anfang an mehr schärfen. Also wir haben ja am Anfang viele Dinge so sehr allgemein gehalten und so, das würde ich nicht mehr tun. Obwohl es zu dem Zeitpunkt auch gut war. Und ich würde auch ein bisschen sanfter zu meinen AutorInnen und mir sein und sagen, ja, dann dauert es halt ein Vierteljahr länger oder wir investieren nicht unseren guten Samstag dafür, dass das Buch einen Tag früher da ist. Also ich würde Druck rausnehmen.
Okay, interessant. Und ich habe gelesen, bei euch im Verlag gibt es eine Veränderung. Der Zug steht nicht. Eine nicht so schöne Veränderung, oder?
Findest
Wirkt auf jeden Fall jetzt nach dem Gespräch, wirkt die Veränderung, warte, ich es gelesen habe. Also, ja, du verlässt den Verlag, oder?
Genau. Also ich bleibe jetzt gesehen, also wir haben jetzt Dezember noch bis Silvester 2026. Und dann wird der Verlag an die Hörbuchmanufaktur Berlin in die Hände von Ines übergeben. Also das, ich sage mal unter Anführungszeichen, das Einzige, was wechselt, ist die Verlegerin.
Okay.
Ja, genau. Natürlich gehen viele AutorInnen mit mir, weil sie den Verlag auch so ein bisschen als mein Baby betrachtet haben und das halt ganz stark verflochten wurde, was ich so am Anfang nicht gedacht hätte. Es kommen aber auch wieder neue dazu. Es ist halt das Leben, wie es so spielt. Also, ja.
Okay. Und was wirst du machen, wenn ich fragen darf? Also wirst du dich auf deinen Hauptberuf konzentrieren oder was Neues?
Ich möchte wieder schreiben.
Sehr cool.
Darauf freue ich mich. Und einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, ist, also warum ich aufhören werde, ist ja auch, dass der eigenen Gesundheit nicht zuträglich ist, über Jahre so viele Stunden zu machen. Ich bin sehr privilegiert, weil ich habe die Kurve noch gekratzt. Ich habe vor einem Jahr wieder angefangen, intensiv Sport zu betreiben. Das funktioniert jetzt alles wieder gut, aber ich merke, es ist die Zeit, den Staffelstab an andere abzugeben. Ja.
Schön, also ich finde es gut, dass du für dich erkannt hast, dass dass irgendwas sich verändern muss, was ja was für dich spricht. Ich glaube, dass es schade ist, so den Eindruck, den ich von dir habe, dass da schon sehr viel ja Herzblut auch in diesem Verlag, auch in den Gedanken einfach drin steckt. Und ich würde mal behaupten, dass wir Menschen oder wir Lesenden, wir brauchen mehr solcher Menschen, die mit so einem Enthusiasmus an ja an AutorInnen herangehen, an Lesende herangehen und auch Lesende so erreichen wollen. Und ja, also ich glaube, da wird definitiv spürbar, auch wenn es nur vielleicht minimal ist, wird sich auf jeden Fall etwas, man wird auf jeden Fall merken, dass etwas fehlt, würde ich mal behaupten.
Danke, das ist lieb. Also, das habe ich so ein bisschen unterschätzt tatsächlich, weil ich bin ja mit der Illusion reingegangen. Ich bin in Wahrheit ein furchtbar introvertierter Mensch. Ich mache jetzt Bücher und hinter denen verstecke ich mich und schiebe meine AutorInnen vor und ich werde nie wieder gesehen sein. Das war so meine Vision. Und ohne dass ich es drauf angelegt hat, wollten Leute dann gezielt mit mir sprechen und meine Meinung dazu hören. Und ich war so, da ist ein Buch, nimm das. Ja.
Ja, aber ich glaube, dass das Leben manchmal so seine ja seine Eigenheiten mit einem. Manchmal ist genau diese Entscheidung, die man dann trifft, ist dann glaube ich die richtige, die man gebraucht hat. So als ein zwar agnostischer Mensch. Es gibt aber, möchte ich trotzdem einen Satz, ich weiß nicht von wem der jetzt genau kam, weil ich den jedes Mal verwechsel, aber es gibt ein Zitat, heißt Gott würfelt nicht. Und im Endeffekt ist es, vielleicht ist es das, dass manchmal ja Wege so für Menschen gemacht sind, also so diesen positiven, dass man vielleicht mal meint, so, ja, eigentlich möchte man eher sich so hinter Büchern verstecken, aber wer weiß, vielleicht ist genau das der richtige Weg, um also sich nicht in den Büchern zu verstecken, sondern genau das Gegenteil davon, der
Ja.
richtige Weg für einen zu ist.
Ich habe da auch die kleine Hoffnung, dass eine junge Generation von VerlegerInnen nachkommt, die vielleicht wieder ganz andere Ideen hat. Also das wäre für mich schrecklich gewesen. Von Anfang an wusste ich, dass ich das nicht mache, bis ich in Rente gehe. Weil ich finde diese Sesselkleber so furchtbar, die den Weg nicht freiräumen für neue Ideen. Also.
Das kann ich verstehen. Aber da ist auch eine Sache von der jungen Generation. Würde mich eine der letzten Fragen tatsächlich noch interessieren. Beobachtest du, dass weniger Menschen lesen?
Jein,
Oder
also
anders lesen? Sagen wir im Verhältnis zu, ich würde mal sagen, so vor 10, 15 Jahren. Oder 20 Jahren, mal 20 Jahren, das ist eine runde Zahl.
Jein, weil das Bedürfnis ist da, sie lesen auch. Also wir sehen es momentan an diesen Romantasy und Romance-Trends. Es gibt ja Leute, die massenhaft Bücher verschlingen. Das ist ganz wunderschön. Also, das ist zwar nicht mein Thema, aber es wird gelesen. Das ist total. Es gibt andere Gruppen und Demografien, die finden auch einfach wenig auf dem Markt. Das liegt ein bisschen am Kapitalismus. Die sind dann halt auch nicht marktrelevant. Die 15 Leute, die gern eine spezielle Science Fiction zum Beispiel hätten. Das ist so ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass weniger gelesen wird. Es wird anders gelesen, vom Medium her, elektronischer, vielleicht ein bisschen kürzer auch. Aber prinzipiell haben die Leute das Bedürfnis nach guten Geschichten. Das,
Also liegt quasi so ein bisschen auch im Blut, dass die Menschen, wie du in deinem Beispiel schon gesagt hast, so um im Lagerfeuer herum sich gute Geschichten erzählen.
Ja, es gibt ja auch den Trend zum Hörbuch. Die Kollegin, die mein Verlag übernimmt, ist da sehr erfolgreich damit. Das ist ja mir am Ende des Tages völlig Wumpe, ob jemand sich das vorlesen lässt oder das selber liest.
Ja.
Ja.
Verstehe ich total. Ich finde Hörbücher, Hörspiele, Bücher an sich, ich finde, das sind, es sind, es ist schön. Es ist schön, Geschichten zu hören, Geschichten irgendwie, dass man eine Geschichte wahrnimmt. Auf welchen, mit welchen Methoden das auch immer da ist. Hauptsache, man erfährt eine Geschichte. Und es gibt so wunderbare Menschen oft, die das Talent haben, Geschichten zu schreiben, Geschichten zu erzählen. Und das wäre ja viel zu traurig, wenn diesen Menschen keine Plattform geboten wird. Das ist schon, es ist schön, es ist spannend, dass es so etwas gibt. Deswegen, Ingrid, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, das war sehr schön und verging extrem schnell.
Ja, das ja, hat auch sehr, sehr gefallen. Ich wünsche dir für deine weitere Verlagskarriere, auch wenn sie jetzt bald ein Ende geht, alles, alles Gute und auch danach für deine AutorInnenkarriere wünsche ich dir auch alles, alles Gute. Wird das weiterhin unter Mia Faber zu finden sein oder wirst du einen neuen Alias dir überlegen? Oder
Ich
unter
werde
welchem?
tatsächlich wieder unter meinem bürgerlichen Namen dann bleiben,
Ah, okay, alles klar.
ja.
Dann sind wir da mal gespannt, was uns da Science Fiction oder Fantasy oder was ganz anderes.
Was ganz anderes.
Kannst du irgendwas spoilern oder ein bisschen teasern?
Nee, noch nicht. Also ich weiß, dass ich es generell ganz anders aufziehen werde, auch mit keinen sozialen Medien und nichts. Also ganz klassisch aus dem nerdeigenen Elfenbeinturm.
Okay, sehr, sehr cool. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für dich.
Vielen Dank.
Ja,
Dann noch einen schönen Abend.
gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
So, wie versprochen, bin ich nochmal kurz zurück. Das war das Interview mit Ingrid Ponecker vom Verlag Ohne Ohren aus Wien. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei Ingrid bedanken, dass sie sich die Zeit für mich genommen hat. Ich fand, es war ein, wie ich, schönes Interview. Wir haben viele, viele Informationen bekommen und das ist auch, ja, auch ein Appell auch an dich. Wenn du selbst irgendwie im Literatur- oder im Hörspielbereich irgendwie tätig bist und auch mal gerne, ja, mit mir ein Gespräch führen möchtest, dann kannst du mich doch gerne anschreiben. Einfach eine E-Mail an dailyklappentext@eclipso.de schicken. Ansonsten findest du auch alle Links dazu in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank auch für dich, dass du die Zeit genommen hast, diese Folge bis zum Schluss anzuhören. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wenn du magst, hören wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.